Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
Hallo, hallo.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der weltbekannten und weltgewandten Julia Normando. Herzlich willkommen hier in deinem Podcast, liebe Julia.
Guten Morgen, Hauke.
Heute machen wir also in Venice Beach und LA, glaube ich, weiter. Und zwar bist du gerade aus Hawaii geflüchtet. Du bist von deinem Nochmann sogar auch zum Flughafen gefahren worden. Und du hast es geschafft, diesem Guru zu entkommen. Und natürlich wollen wir jetzt wissen, wie geht's weiter?
Ja, guten Tag auch alle ihr da draußen. Heute wird es mal nicht so dramatisch, sondern ich möchte wirklich mit euch teilen, wie es 1970, 71 in Los Angeles war, wenn man eben so unterwegs war wie ich. Keinen festen Job, keine feste Wohnung, alleinerziehende Mutter, häufig auf Drogen, nicht immer, aber eben um klarzukommen, um zu überleben, aus einer gesicherten Version heraus, sondern alles war offen. Also ich lande mit diesem Kind in Los Angeles, mit meiner geliebten Tochter, endlich weg von dem Guru. Und wir fahren zu Freunden, die wohnen in Santa Monica und haben da ein schönes Haus. Und wir dürfen dort wohnen, bis ich einen Job finde und meine eigene Wohnung haben kann. Ja, mit dem Job war es ja nun nicht so leicht, denn was konnte ich? Ich war zwar Fotografin, aber da kannst du in L.A. und mit Kind so schnell nichts verdienen. Also sitze ich mit diesen Pärchen und die haben auch eine kleine Tochter, also Waruschka ist da happy und wir haben ein paar Drinks zu Hause und er sagt, ja mein Gott, Julia, dann musst du eben mit deiner Schönheit spielen. Ich sage, wie meinst du das denn jetzt? Hier werde ich nicht plötzlich Model mit 21. Das geht schon. Nee, ich meine was ganz anderes. Ich sage, um Gottes Willen, was meinst du denn? Und dann sagt er, so hier in Santa Monica und in Beverly Hills gibt es richtige edle Stripclubs. Oben ohne Dancer. Das ist ganz voll im Rennen.
Oha.
Ja, und ich sage, ich fange schallend an zu lachen. Ich sage, erstens kann ich nicht tanzen und eigentlich ausziehen kann ich mir auch nicht. Ich meine, ich bin nicht brüde, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Und dann sagt er, pass auf, heute Abend habe ich schon recherchiert, da ist in diesem einen Club, der hieß Kismet in Santa Monica, da ist sogar ein Wettbewerb für mit oben ohne Tanzen. Und wir hatten, wie gesagt, schon genug Cocktails drin, besorgten Babysitter. Hallo, ich war unter Druck. Ich hatte ja wirklich kein Geld. Ne? Ich musste ja zusehen, wie ich an Geld komme und auch nicht an wenig Geld mit einer Wohnung und so weiter. So, also sind wir drei in diesen Club gegangen, der brechend voll war. Und wirklich, man muss sich vorstellen, nicht wie auf der Großen Freiheit oder auf der Reeperbahn, sondern sehr edel. Edles Publikum, auch ein paar schräge Vögel natürlich. Und das ist eine Art Restaurant und da wird gegessen und getrunken und in der Mitte ist eine ziemlich kleine Bühne und da tanzen überwiegend Studentinnen, die sich was dazu verdienen wollen. Also ich sag jetzt mal, keine Prostituierten oder Callgirls oder so, die meisten waren Studentinnen. Und ich guck nur hin, alle sahen sie toll aus, alle hatten sie typisch amerikanisch riesen Busen, damals noch nicht so fake.
Okay.
Und ich dachte nur, holy moly, das geht gar nicht. Aber die Cocktails flossen in Strömen und Brian geht plötzlich weg, kommt wieder und sagt, du, ich habe dich gerade angemeldet, gleich kannst du da tanzen. Und das sah so aus, dass man hinter der Bühne konnte man sich drei Lieder aussuchen aus einer Musikbox, zu der man tanzen wollte. Und dann durfte man zwei Lieder tatsächlich angezogen tanzen. Und beim dritten Lied musstest du oben ohne sein, egal wie. Und natürlich dich auch elegant ausziehen können. Ich habe ja sowas in meinem Leben noch nicht gemacht.
Okay, aber ja. Ihr wart auch alle schon wieder nicht mehr nüchtern.
Nein, natürlich.
Natürlich nicht.
Wäre ich da nicht mal reingegangen. Aber also nicht betrunken, auch nicht angetrunken. Ich sage jetzt mal schön beschwipst, dass man so in the mood ist. Und dass ich sagte, okay, dann mache ich das eben. Und okay. Du wirst es wirklich nicht glauben. Ich bin, hab da drei Lieder gedrückt, bin auf die Bühne hoch und habe einfach getanzt und um mein Leben getanzt. Und war natürlich tolle Musik, die ich ausgewählt hatte. Und der einzige Unterschied zwischen mir und den anderen Mädels, ich hatte nicht so große Brüste und meine Brüste war goldenbraun. Die anderen zogen ja überall ihre Bikinis an. Ich war ja immer am Strand, im schwulen Strand, wo oben ohne wunderbar ging. So, das war okay. Ja.
Und Anfang der 70er Jahre.
Gebräunt. Ich war gänzlich gebräunt und hatte ein kleines Bikinihöschen an, meine langen Haare. Und ja, und was passierte? Ich gewann den ersten Preis.
Eine yes.
Champagner, $500 und einen Job.
Wow.
Ja, das ist doch schon wieder lustig, oder?
Das ist der Hammer. Herzlichen Glückwunsch. Eine Kiste Champagner, $500 und ein Job. Ja, ich meine, genau.
Also das kann auch nur mehr passieren wieder. Das war sehr lustig. Und das Tolle war, dieser Club öffnete um 10 Uhr morgens und schloss um 4 Uhr nachts. Also dass man sich seine Arbeitsstunden mit Kind gut aussuchen konnte.
Mega.
Manchmal war ich morgens um 10 schon da. Da waren die ganzen Geschäftsmänner, die ihr Frühstück bestellten. Und ich tanzte da. Ja, so war es.
Aber wie ist denn das? Also gib mir mal ein Gefühl. Ich habe mich ja schon so oft gefragt, was verdient man denn als jemand, der da irgendwie oben ohne tanzt?
Du, leider habe ich gerade, als ich das erzählte, darüber nachgedacht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es absolut nicht mehr. Ich weiß nur, dass es gut war. Also ich würde mal so sagen, $25 die Stunde. So wow. Um die... Oder 30, ich weiß es nicht mehr. Und das war nicht hier so, wie du das in diesen Table Dance oder so siehst. Die Männer oder auch Frauen waren da auch. Die durften uns nicht anfassen und Geld irgendwo reinstecken. Also Tipp gab es nicht, weil die durften überhaupt nicht in die Nähe des Tanzbereichs
der
Bühne kommen. Der Bühne kommen, ja. Und insofern war das nur das Gehalt, was aber für mich reichte.
Naja, 30 Euro, also $30, wenn das war, war ja auch irgendwie, das wäre selbst heute noch ein sehr okayer Stundenlohn.
Und soweit, ich hatte niemals in L.A. ein Bankkonto. Ich habe das alles Cash auf die Hand gekriegt. Versteuert, hör auf, nix. Also, das lief damals so. Und dann habe ich relativ rasch dadurch eine Wohnung direkt in Venice Beach. Das Haus, bei dem Haus gehe ich immer noch vorbei. Er steht immer noch da. Direkt am Strand eine super Wohnung mit Blick auf Meer. Durch Beziehung natürlich wieder. Dann hatte ich einen anderen Freund, der mir das eingerichtet hat. Und es war super. Und das war direkt vor dem schwulen Strand, wo Divine, ein ganz berühmter Transvestit seiner Zeit, der da immer mit seinen Jungs war. Und Tequila floss in Strömen. Alle kümmerten sich um Voruschka, liebten Voruschka. Und sie liebte das, von allen betüttelt zu werden. Und es war
mal wieder the Julia way of life.
Ja, the Julia way of life.
Expecting only the positive and it happened.
It happened. So, und jetzt kommen kleine Geschichten, die um diesen Tanz herum stattfanden.
An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal einen Einschub machen. Das ist ja alles sozusagen immer doch auf Alkohol und doch mit ganz vielen blumigen Drogen und so weiter und so weiter. Es geht hier nicht darum, das zu glorifizieren. Es geht hier darum, das Leben, das Julia gelebt hat, auch nicht davon abzuschneiden, nachdem sie aufgehört hat mit den Drogen und mit Alkohol. Insofern, das sei an dieser Stelle nochmal gesagt, wenn du da draußen irgendein Thema hast mit dem Thema Alkohol oder Drogen oder so, lass dich bitte professionell beraten und dann steh aber hinterher auch zu dem, was dazu geführt hat, dass du drogensüchtig wurdest, weil darum geht es ja auch, das ist auch ein Teil deines Lebens und genau diese Perspektive wollen wir hier aufmachen. Insofern, versteh das bitte nicht als Glorifizierung, sondern als Party Leben, das auch dazu gehört, auch wenn es am Ende nicht so ganz, wie soll ich sagen, harmonisch rund gelaufen ist. Da kommen wir langsam hin, aber genau, das als kleinen Einschub. Sorry, ich wollte deine Geschichte nicht unterbrechen, aber ich dachte vorhin schon, eigentlich müsste ich den Einschub machen, aber jetzt muss er einmal ganz kurz sein, nachdem schon wieder viel Tequila geflossen ist. Also, rund um diesen...
Das ist total richtig, Hauke. Ich habe es auch schon gesagt, aber ich denke, in jeder Folge muss ich das inzwischen für die fleißigen Zuhörer nicht wiederholen. Es ist... Ihr werdet ja am Ende sehen, wie das erfolgreich ausgeht, mein ganzes Partyleben. Aber jetzt, wenn ich darüber berichte, es passieren ja in Abständen immer wieder schlimme Sachen. Und das wird auch noch ziemlich brutal, dass ihr seht, wie furchtbar es ist, drogenabhängig zu sein. Und auch in dieser Folge erzähle ich auch gleich, muss ich sagen, dass von allen Drogen, das passt zum Einschub, Alkohol die allerschlimmste Droge ist. Das ist die einzige Droge, von der ich jemals Kontrollverlust hatte. Häufig Kontrollverlust. Und das kommt jetzt auch in dieser Folge zum Tragen. Zwischendurch ist alles immer schön. Und ich bin auch tagelang, wo ich gar nicht, trinken sowieso nicht, aber im Joint bestimmt rauche, aber auch keine harten Drogen nehmen. So, und in diesem Fall, wo wir gerade da sind, wo ich da arbeite, und natürlich konnte ich angetrunken besser tanzen als ganz nüchtern. Ja, und da ist es mir in der Tat zweimal passiert. Da habe ich wahrscheinlich noch Tabletten dazu genommen und ich bin zweimal von der Bühne gestürzt und habe mich auch ziemlich verletzt.
Oh.
Und der Besitzer, der mochte mich sehr, sehr gern. Und der hat mich nur nicht gefeuert, weil er mich so gern mochte und kam ein paar Mal zu mir und sagt, Julia, warum machst du diesen Scheiß? Trink doch nicht so viel. Sei vorsichtig mit dir. Also die waren alle sehr besorgt.
Fürsorglich aber, geradezu.
Ja, ja, ja. Selbst, also ich sage jetzt mal selbst in dem Bereich, ja. Und so, aber meistens ging es ja gut, aber zweimal bin ich betrunken von der Bühne gestürzt und dann wachte ich in unserem Umkleideraum auf und auch die anderen Mädels machten sich wahnsinnig Sorgen um mich. So, jedenfalls eines Abends macht mich nach dem Tanzen ein junger, hübscher Mann an und sagt, willst du nicht noch mit zu mir kommen? Und wir haben ein bisschen Spaß zusammen. Das war in der Nacht. Und Voruschka, inzwischen hatte ich für Voruschka einen Steady Live-In Babysitter. Das war eine 40-jährige. Es gibt ja diesen Penny Market. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wie bei uns Wohlfahrt früher war oder so. Jedenfalls ein großer. Und sie war die Tochter von den mega, mega, mega Multimillionärs. Und sie ist aber, hat den Rücken gekehrt mit 14 und ist weggelaufen und in die Hippie-Szene. Und sie war ganz, ganz super Mensch. Und hat auf Voruschka wirklich, wenn ich nicht da war, aufgepasst und gut aufgepasst. Auf die konnte ich mich verlassen. So, und das war der Punkt. Also konnte ich mit diesem Michael, hieß er, mitgehen. Ja, und dann fuhren wir nach Brentwood, das ist auch eine schöne Ecke von Los Angeles. Und dann fahren wir, da geht so ein riesen Gate auf, wie man sich das in Beverly Hills und Bel Air vorstellt. Und wir fahren rein und da ist ein gigantisches Haus. Es ist dunkel, aber meins ist ja alles erleuchtet. Und ein riesen Pool und daneben ein schöneres, kleineres Haus. Sagt er, ja, das ist mein Haus. Sagt er, ich bin... befreundet mit Blood, Sweat and Tears. Das ist eine Band, die es damals gab, die ziemlich berühmt war. Die Älteren von euch werden sie kennen. Die heißen Blood, Sweat and Tears. Und der Sänger war sehr berühmt, David Clayton Thomas. Er war berühmt, aber er war nicht hübsch. Jedenfalls mit dem Michael gehe ich schwimmen im Pool, nachdem wir Sex hatten und Spaß hatten. Und dann sagt er immer leise, leise, David darf uns nicht hören. Dann will er gleich, dass wir nach oben kommen. Aber natürlich hörte er uns und stand da plötzlich auf seinem Balkon im Bademantel und rief runter, hey, kommt doch hoch zu mir, was macht ihr denn da ganz alleine ohne mich? Und dann sind wir hoch zu ihm gegangen und er sagte gleich, Mensch, lass uns Spaß haben, wir werfen uns Ecstasy ein. Und dann gucke ich Michael nur an und ich sage, du bleibst doch, oder? Und dann sagt er, ja, ja, ich bleibe. Und dann haben wir uns Ecstasy eingeworfen und plötzlich sagt Michael, ich muss noch schnell was erledigen. Dass das alles abgekaterte Sache war, das wusste ich natürlich in dem Moment nicht.
Das ist das Letzte.
Dass er war eigentlich der Typ, weil er hübsch aussah und David Clayton so hässlich und konnte keine Mädels aufreißen, ist Michael losgegangen, um schöne Frauen aufzureißen und dann diese Nummer zu bringen.
Richtig als Koberer.
Ja, ja, ja.
Unfassbar.
Und wirklich unfassbar. Und wie gesagt, ich war ja immer noch naiv. Und dann war ich beeindruckt von der ganzen Schönheit des Hauses und mit einem berühmten Menschen da zusammen zu sein. Wie gesagt, er lief da rum mit seiner Plauze, seinem hässlichen Gesicht und im Morgenmantel. Und dann schöne Musik natürlich aufgelegt und Michael verschwand. Und dann sagt David, ich zeig dir jetzt mal die Villa. Und du musst dir vorstellen, durchs Wohnzimmer, das Haus war klebte an so einem Felsen, da rannte ein Wasserfall. Also es war most amazing. Und dann plötzlich schubste er mich so und bevor I knew it, waren wir natürlich in seinem mega riesen Schlafzimmer. Und kaum waren wir da drin, und natürlich fing jetzt Ecstasy an zu wirken, und eigentlich ist ja Ecstasy nur eigentlich ist man auf Ecstasy nicht schlecht drauf. Und ich merkte, wie er den Schlüssel umdrehte. Und dann auch ganz schnell hatte er mich auf seinem Bett und warf sich auf mich. Ja, immer noch im Bademantel zum Glück.
What?
Und hat seinen Schwabbelbauch. Es war, und ich lag da gefesselt. Ich war ja dünn und kraftlos und er lag auf mir. Und dann habe ich nur gedacht, das darf jetzt wirklich dir nicht geschehen. Das darf dir nicht geschehen. Und dann wieder meine Schutzengel, der Michael ist zurückgekommen, weil er plötzlich schlechtes Gewissen gekriegt hat. Weil er mich wohl auch mochte und hämmerte gegen die Tür und schrie, mach auf, mach auf, mach auf. Und tatsächlich hat er von mir abgelassen und ist zur Tür gegangen und hat die aufgeschlossen. Boah, und da bin ich dem wirklich nochmal entkommen, vollkommen bekleidet, soweit war es noch nicht. Und ich bin da nur rausgerannt und sage, Michael, take me home immediately, I want out of this situation. Und dann hat er mich nach Venice Beach gefahren und da habe ich ihm erstmal links und rechts eine geknallt und sag, sprich mich ja nie wieder an oder never call.
Was für ein Arsch.
Ja,
Entschuldigung. Also das war sehr plattdeutsch. Entschuldigung.
Flogen manchmal Flugzeuge über Los Angeles, weißt du, hinten mit den Fähnchen dran, um Werbung zu machen damals.
Ja.
Und dann stand da David Clayton Thomas und ich hätte nur kotzen können, weißt du, das... Ja, das war ein fieses Erlebnis. Aber
ekelhaft, widerlich.
Ich bin aber heil wieder mal rausgekommen.
So, auf eine komische Art und Weise bestätigt das so ein bisschen die Klischees, ne?
Ja.
Die Gefahr dieser Mädels irgendwie, das ist so, oh, echt
das ist
finster.
Das machen sie ja auch selbst heute noch mit Models. Wenn die nicht viel beschäftigt sind, dann werden die ausgeliehen an reiche Geschäftsleute, und um zu überleben. Also es ist wirklich, da gibt es schlimme Geschichten.
Grauenhaft.
Also, es ist grauenhaft. Nur damals, aus dieser MeToo-Bewegung ja auch, war das noch viel mehr gang und gäbe, weißt du? Und das war eher ein Kavaliersdelikt. Das ist nicht wie heute mit MeToo. Und das war definitely MeToo. Und der David hätte mich auch als Freundin genommen, nicht nur diese Nummer. Aber ich bin da ja weggerast wie verrückt.
Also freundlich ansprechen ist anders.
Ja, definitely.
So, kurze Bemerkung zwischendurch.
Ja, und also das Leben ging so weiter, Strandleben, viel Konzerte, der Troubadour war ja mega bekannt, da war ich viel und wie gesagt, es war immer, Boruschka war immer versorgt, das möchte ich immer wiederholen. Und dann eines Abends aber spricht mich ein anderer an im Kismet Club, langhaariger, richtig cooler Rockstar. Aber ein richtig cooler Rockstar. Und
also Rockstar, weil Star oder weil er sah so aus wie ein Rockstar?
Er sah aus und war einer. Die Band hieß Shady Lady. Die hatten es bis kurz vorm Ruhm gebracht. Bis kurz vorm Ruhm. Und dann haben die sich untereinander verkracht, weil die waren wirklich grandios. Die sind im Whisky a Go-Go aufgetreten. Die hatten schon 2 LPs raus. Aber es war eine verrückte Band. Wie dem auch sei, ich verliebte mich in den Bassplayer John Christian. Und die wohnte, die ganze Band zusammen, wohnte mitten in Hollywood auf Sunset Strip on Sweetser Avenue. Der Nachbar war Iggy Pop, der immer zu uns reinkam und mit uns die Drogen teilte oder auch tatsächlich mal was, wenn mal gegessen wurde, auch mit uns gegessen hat. Ja, da habe ich ihn ziemlich gut kennengelernt und auch andere kamen so vorbei. Jedenfalls, die Manager erlaubten nicht, dass die Freundinnen mit in diesem Haus wohnten, damit sie sich mehr auf ihre Musik konzentrierten. Ich mit Kind war die Ausnahme. Ich durfte damit denen leben. Und Veruschka, so als 2,5-Jährige, die fand das total toll, weil sie hatte 5 Jungs, die da rumliefen, musst du dir vorstellen. Ich muss das so genauer schildern, hatte ich eigentlich nicht vor. Aber damit ihr auch ein Bild kriegt, wie es damals war. Die Typen trugen also kleine Leopardenhosen, wenn sie im Haus rumliefen. Die waren nicht schwul, liefen auf riesengroßen Plattformschuhs. Morgens, wenn ich aufstand, da kamen schon diese schönen Jungs mit den langen Flatterhaaren und liefen da auf ihren High Heels, hätte ich fast gesagt, durch die Gegend. Und es war ja, es hat riesen viel Spaß gemacht. Die ganze Zeit mit denen hat mega Spaß gemacht. Und jetzt muss ich kurz überlegen, es kam, die nahmen alle keine harten Drogen. Ja, die waren eher dann schon mal am Trinken.
Und also harte Drogen sind?
Ja, Heroin zu der Zeit und Kokain. Okay. Ja. Und natürlich und viel Ecstasy.
Ecstasy, ja, ist auch eine harte Droge.
Ja, es ist schon, weil es meistens mit irgendwelchem Mist gemischt ist, es sei denn, du bekommst es von einem, der es selber herstellt, von einem Chemiker. Dann kann es schon okay sein. Aber nicht zu empfehlen, sage ich an diesem Punkt. Und dann lebte ich also mit dieser Rockband und ich und dann hatte ich eine ganz tolle Freundin, eine Modelfreundin, die, wenn sie nicht modelte, in Laurel Canyon lebten die ganzen Großdealer, ja, die richtig Großen. Und sie kannte einen und hatte den massiert. Und sagt Julia, der ist so mega, bei dem bringt es so einen Spaß. Wir wollen mal einen Dreier machen. Hast du Bock? Der sieht auch gut aus, bringt alles Spaß. Willst du nicht mal mitkommen? Ich war zwar mit John Christian zusammen und lebte auch da, aber wir haben das alles damals nicht so ernst genommen, sage ich jetzt mal. Verliebt war ich in Jordan, aber doch, wenn was anderes entlang kam, was Spaß brachte, schöne Frauen, schöne Männer, dann war ich dabei.
Wunderbar.
Und dann, jetzt ist es für deine Ohren jetzt zur heutigen Zeit vielleicht auch ein bisschen unvorstellbar, aber das ganze Szenario passte.
Konzeptionell also, einfach anders. Ich bin ja auch, ich höre ja mit offenem Mund zu.
Und also Holly und ich fahren hoch Laurel Canyon in dieses wunderschöne Haus von und er nannte sich, ich weiß, natürlich war das sein Codename, er nannte sich Johnny Walker, fand ich ja auch ganz. Und er sah aus wie ein, sag ich mal, gut aussehender Woody Allen. Er war klein und zart, sehr straight, man hätte gedacht, er sei Buchhalter oder so. Dabei war ein enormer Kokain-Dealer. Er flog auch die Flugzeuge zwischen Südamerika und L.A. selber. Ein ganz netter und auffälliger Mann. Und wir hatten natürlich immer alles nur vom Feinsten. Und irgendwann, so nach diesen paar Nächten mit uns dreien, hat er Holly beiseite geschoben und gesagt, ach, ich möchte dich jetzt so als Lover. Denn er hatte eine ganz, ganz tolle Freundin, Penelope, die lebte in North Carolina und kam nur ab und zu Besuch. Und aber auch sie wusste von mir. Und dann haben wir so Sachen gemacht. Ich besuchte ihn, dann haben wir ja geguckt, was das Zeug hält und einmal Kailua getrunken. Dann wurden wir gegen 3 Uhr morgens hungrig.
Kailua ist dieser Kaktus mit dem
Nee, Kailua ist ein Getränk. Ein Getränk, was süßlich ist.
Ist das
damals
Blaue?
Nee, das ist Curaçao. Kailua ist so ein Kakao-Milchgetränk mit Alkohol. So,
okay.
So,
ist was Banales.
Ja, was Banales, köstliches, ja, aber eben banal und hat nicht so breit gemacht, es schmeckte gut und Alkohol war da drin. Und dann kriegten wir Hunger und dann gab es in Hollywood Greenblatts. Ich glaube, die gibt es sogar heute noch. Das war ein 24-Hour-Delikatessengeschäft, wo du dir alles, we're talking 1970, 71, wo du dir alles bestellen konntest. Die haben dir denn, uns dann morgens um 4 Hummer an die Tür geliefert und fertig mit allem drum und dran, mit einer Kiste Kailua dazu. No, dann haben wir
mit einer Kiste?
Ja, natürlich gleich Kisten. Ja.
Na, worüber reden wir, ist ja klar.
Ja. Und dann hat er einmal ganz, ganz toll, das muss ich auch dazu sagen, sagt er, oh, ich habe eine gute Idee, besorg dir einen Babysitter, wir fahren mal ein paar Tage weg. Und ich sag dir nicht, wohin. Und er fuhr eine schwarze Corvette und wir fahren los, auch nachts in Los Angeles und fahren und fahren und fahren und fahren. Und ich schlafe ganz viel, irgendwann kommen wir an, dann verbindet er mir die Augen und sagt, ich will dir jetzt was zeigen. Und dann führt er mich irgendwo hin und dann reißt er mir die Schleife ab und ich gucke und ich stehe am Rande des Grand Canyon. Da war ich auch bis dahin nicht. Und er hat mich direkt an den Rand des Grand Canyon mit einem Blick, also das ist natürlich very powerful. Das war traumhaft. Ja, sagte er, ich wollte dir mal was richtig Schönes zeigen. Sagte er, und für heute Nachmittag habe ich uns eine Wildwater Raftfahrt bestellt unten im Grand Canyon. Und dann sind wir da nachmittags, also den ganzen Tag da unten durchgesaust. Es war mega. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung natürlich. Und dann, ich raff dies jetzt alles. Und dann hatten wir natürlich auch ein tolles Hotel. Und als wir abends zurückkommen von der Wildwaterfahrt, sagt er, ach, ich hab dir eine Sache noch nicht gebeichtet. Sagt er, nämlich, wir fahren nicht zusammen zurück. Nachher landet Penelope aus North Carolina in Page, Arizona. Das ist, wo das Hotel auch war. Und dann mache ich mit ihr den gleichen Trip. Aber das Ding ist, du musst in den gleichen Flieger steigen. Da landeten ja nur kleine Flieger, in denen sie ankommt. Also musst du dich leider kurz auf der Toilette verstecken, damit sie dich nicht sieht. Sie kannte mich inzwischen von Fotos, war aber auch nicht sauer.
Aber warum solltest du sie jetzt nicht treffen? Das verstehe ich nicht.
Nee, weil sie sollte aber nun nicht wissen, dass er das Gleiche mit mir macht wie mit ihr. Also so schöne Ausflüge.
Okay.
Ich dachte, we just have a bad story, weißt du? Und nicht noch ein bisschen mehr. Das siehst du?
Okay, verstehe ich. Und also verstehe ich nicht, aber ich nehme das mal so hin.
Also ja, sie hat erlaubt, dass er andere Frauen hat, aber eben nicht auch schöne Ausflüge mit denen macht. Weißt du, sie dachte nur, es ist eine Bettgeschichte. So anyway, also klopfte er an die Tür und ich zack rein in den Flieger und Penelope und ich, wir haben uns nicht gesehen. Wir sind später beste Freundin geworden, als das Leben weiterging. Ja, und dann ging das auch mit Johnny Walker weiter. Nur irgendwann gehe ich ins Badezimmer überraschend rein und ich sehe, wie er sich Heroin spritzt. Das hatte er bis dahin vor mir verheimlicht. Okay. Und das war natürlich der Anfang vom Ende. Und da hatte ich auch meine erste Überdosis, wo ich fast nicht zurückgekommen wäre. Aber er hat mich zurückgeholt.
Oh Gott. Die Frage ist, machen wir an dieser Stelle weiter oder gibt es noch einen kleinen Abschnitt?
Ja, wir machen noch einen ganz kleinen Abschnitt. Also er hat mich zurückgeholt, indem er mich schlägt. Er sah plötzlich, dass ich ganz blau angelaufen war. Warte,
stopp. Das geht zu schnell. Du kommst ins Bad überraschend rein.
Und er spritzt dich
und
Heroin.
Ja, das war der Anfang, der Anfang vom Ende. Soweit so klar.
Weil er hat das von mir versteckt, weil er wusste, ich mache das auch sehr gerne. Ich habe aber versucht, davon das nicht zu nehmen. Ja, und deshalb kannte ich auch keine Junkies, sage ich mal, oder die Heroin benutzten. Und als ich das sah, war ich ziemlich fertig. Und dann sagte, wenn du fixst, dann will ich auch was. Und natürlich war ihm das Schnuppe. Und dann hat er mir auch die Nadel gesetzt. Und natürlich war das, weil ich lange nichts hatte, war das eine Überdosis. Oh no. Und ich kam wieder, musst du dir vorstellen, ich lag auf dem Bett und ich kam wieder zu mir, als er mich links und rechts schlug. Und ich fühlte mich so wohl. Ich habe dann geflucht. Ich sage, was machst du mit mir? Ich will da bleiben, wo ich gerade war. Ne?
Oh.
Und ja, und er hat immer weiter gehauen und mich dann hingestellt und sagt, jetzt lauf, lauf, beweg dich, setz dich bloß nicht wieder hin. Und das ist ganz wichtig. Und dann bin ich auch natürlich logischerweise zurückgekommen. Aber das war das erste von viermal, wo ich unbewusst eine Überdosis genommen habe. Nur diesmal habe ich das weiße Licht noch nicht gesehen. Die nächsten Male habe ich das weiße Licht gesehen und es ist wirklich ein Wunder, dass ich diese Geschichten alle erzählen kann.
Einer der Momente, wo wir noch viel glücklicher sind über diesen Podcast und all diese Geschichten. Danke, Julia. Und auch wenn es gemein ist, mit Blick auf die Zeit, wir müssen heute mal ein Ende finden. Und in der nächsten Episode geht es dann weiter mit
dem Leben in weiterhin noch ein bisschen in Hollywood, aber dann kratze ich die Kurve und jetzt kommt noch ein Lacher. Ich ziehe mit meiner Tochter nach Amsterdam, um von harten Drogen wegzukommen.
What a joke.
Jetzt kann ich so schön lachen, Leute, und ich weiß, meine Geschichten sind heftig, aber bleibt dran, weil es ja ein tolles Ende hat.
Genau das. Und weil eben genau das, was vor dem Absturz kommt, auch noch zu deinem Leben gehört und nicht ausgespart oder weggeschnitten werden oder vergessen werden soll. In diesem Sinne, ich danke dir, Julia, herzlich für diese Geschichte, dir da draußen für dein Interesse und fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, mit Julia direkt Kontakt aufzunehmen, dann findest du sie auf Instagram oder aber auch auf Facebook oder aber auch auf der anchor.fm/Julia Normando. Und dort gibt es auch ein Kontaktformular, das kannst du ausfüllen, dann kannst du da auch direkt mit Julia Kontakt aufnehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye, bye.
Addicted to Life. Der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen.